so abgesprochen, dass wir jetzt zu Beginn singen und anschließend dann nachher mit Gebet schließen. Etwas vorweg, diese DVD, die ich vorgestellt habe, Toolbox Gemeindebau, ist weg und einige möchten gerne noch eine haben. Von zweien weiß ich, möchte noch jemand eine zu dem Preis von 10 Euro haben? Leo meldet sich noch, dann sind es 3, nur weil wir dann eine Sammelsendung machen, ja, die kommt dann hierher und muss man sie nicht einzeln schicken. Also 3, wenn sich noch jemand überlegt, kann sich da noch anschließen, ansonsten kommen die 3. Gut.
Sollen wir sie gleich das Geld in die Kasse tun? Oder brauchen wir sie zurücküberweisen?
Hast du schon gemacht? Gut. Ja. Weil wir bei Vorbemerkungen sind, ich habe hier eine Zeitschrift, so ein gelbes Käseblatt, das heißt Gemeindegründung. Und da verbringe ich viel Zeit mit, damit alle 3 Monate so ein Blatt erscheinen kann. Wer da mitfühlen kann mit mir, wie viel Arbeit das ist, bis so eine Zeitschrift voll ist. Man will sie ja nicht nur irgendwie füllen, sondern mit möglichst hilfreichen Artikeln. Wer da mal reinschauen will, 2 Exemplare habe ich hier liegen, kann sich nachher eins nehmen. Und wir heißen Konferenz für Gemeindegründung, weil wir auch solche gleichnamigen Konferenzen veranstalten. Im März, das ist schon bald, Ende März, letztes Wochenende, allerdings in der Nähe von Berlin, ist nicht gerade um die Ecke, Evangelisation und Gemeindegründung auf hartem Boden mit Walter Mauerhofer aus der Schweiz, in Österreich tätig. Er hat den ganzen Anfang dort gemacht, Fred Kolbin kam hinzu und andere, Andreas Lindner. Und Gott hat es geschenkt, dass etwa 50 biblisch ausgerichtete Gemeinden entstanden sind in Europa aus dieser Arbeit. Auch im ehemaligen Jugoslawien. Alleine fast 30 in Österreich, alle auf katholischem Boden, ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also, wen das interessiert, da liegen so kleine Zettelchen auf eurem Tisch da beim Ausgang. So. Schön, dass ihr noch da seid oder noch zu uns gestoßen seid. Es geht um dieses Thema, schon mehrfach angekündigt, Intimität und Sexualität in der Ehe. Und auch dazu muss ich eine Vorbemerkung machen. Wir werden uns gleich noch mit biblischen Texten beschäftigen. Ich fange mal so an. Im Blick auf dieses Thema hat es in den letzten 2000 Jahren mindestens 2 Extreme gegeben. Nämlich, jahrhundertelang ist das Pendel auf die rechte Seite geschlagen, nehmen wir mal an, und Leibfeindlichkeit und eine Geringschätzung der Sexualität war an der Tagesordnung. Jahrhundertelang. Das kommt von der griechischen Philosophie. Das ist nicht biblisch. Das ist griechische Philosophie, die folgende Grundausrichtung hat. Alles Geistliche ist gut, alles Stoffliche, Materielle ist böse. Das ist ein Grundtenor in der griechischen Philosophie. Und da der Leib nun stofflich ist, materiell und alles, was damit zusammenhängt, böse. Und so war Geringschätzung der Sexualität. Und das haben in dem Geist sind auch die Kirchenväter aufgewachsen. Und von Leuten, von denen wir wunderbare Aussagen haben, haben wir gleichzeitig auch sehr katastrophale Aussagen zu diesem Thema. Es waren Kinder ihrer Zeit. Augustin zum Beispiel hat gesagt, die Frau ist eine Fackel des Teufels. Oder andere haben gesagt, Sexualität allenfalls zum Zeugen von Kindern, notgedrungenermaßen. Was darüber hinausgeht, wurde als Wollust gebrandmarkt. Jahrhundertelang. Erst im letzten Jahrhundert, im 20. ist das Pendel voll und ganz auf die linke Seite geschlagen. Und heute haben wir geradezu eine Vergötzung der Sexualität und reiner Vergnügungssex wird propagiert. Ich verwende dieses Wort normalerweise nicht. Ich tue es nur hier, nur einmal, aber im negativen Zusammenhang. Ich finde, wir sollten nicht von Sex reden. Das steht in der Bildzeitung oder weiß ich wo. Obwohl, leider nicht nur. Es gibt heute Bücher im christlichen Buchsektor, Da heißt ein Titel, wie sie ihr Sexleben verbessern können. Finde ich traurig. Ja, die haben etwas nicht begriffen. Wir sollten von Sexualität sprechen oder von Geschlechtlichkeit, ist das deutsche Wort. Aber nicht von Sex. Ist ein hartes Wort. Meine persönliche Meinung dazu. Meine unmaßgebliche, aber einzig richtige Meinung dazu. Das waren eben Extreme. Und Extreme sind nie gut. Es gibt aber einen gesunden Weg in der Mitte. Und der mittlere Weg ist nicht immer der schlechte, der kompromissmäßige. Es kann ein sehr guter Weg sein, in der Mitte ausgewogen zu sein. Und das sehen wir jetzt in der Bibel. Genau wie bei dem Thema Kommunikation vorhin, beginnen wir mit diesem Gedanken, nämlich das Geschenk der Geschlechtlichkeit. Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Gott hat zuerst an Sexualität gedacht, als er den Mann als Mann schuf und die Frau als Frau, eben mit ihrer unterschiedlichen Geschlechtlichkeit, da hat er daran gedacht. Und es war rein und es war gut. Wenn wir einmal durch die Bibel gehen, wirklich chronologisch sozusagen, die erste Aussage, wo wir indirekt von Sexualität lesen, ist 1. Mose 1,28. Seid fruchtbar und mehret euch. Wenn unsere Eltern das nicht praktiziert hätten, würde es uns alle nicht geben, oder? Und wenn wir es nicht praktiziert hätten, würde es unsere Kinder nicht geben. Es sei denn, da wären welche aus der Retorte dabei. Ich habe einen Neffen, der im Reagenzglas gezeugt wurde. Das gibt es heute alles schon. Das gibt es schon. Sie hilft, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. Im zweiten Kapitel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Denn auch das zieht die beiden zusammen, ihre Geschlechtlichkeit, das Verlangen nacheinander. Hoffentlich ist das nicht das Einzige, was die beiden zusammenzieht. Das wäre ein bisschen zu wenig. Aber es gehört mit zu den Dingen, die die beiden immer wieder zusammenziehen. Dann finden wir in der Bibel die Aussage, dass Sexualität zur Freude der Ehepartner gegeben ist. Für manche Ältere, so viele Ältere sind hier nicht, ich gehöre sicher zu den Ältesten hier, was das Lebensalter angeht, wenn ich das nicht völlig falsch einschätze, dann trotzdem, meine Eltern oder gar Großeltern, für die wäre das jetzt vielleicht eine Überraschung gewesen, wie Sexualität zur Freude der Ehepartner gegeben? Ja, das kann man lesen in Sprüche 5. Da ist die bekannte Aussage, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, wo dem Ehemann gesagt wird, dass er sich an der Frau seiner Jugend freuen soll. Und dann wird der Körper der Frau beschrieben. Bis in Einzelheiten. Er darf sich freuen. Es ist zur Freude gegeben. Und diese Stelle ist noch markanter. 5. Mose 24,5, da wird dem jungen israelitischen Ehemann gesagt, dass er nach der Hochzeit ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit war. Er durfte zu Hause bleiben und sollte lernen, seine Frau zu erfreuen. Was soll der machen? Mühle und Halma spielen mit ihr? Nein. Er sollte lernen, hier steht im Hebräischen, sie auf geschlechtlichem Gebiet zu erfreuen. Das muss nämlich ein Mann lernen, weil die Sexualität der Frau ganz anders funktioniert wie die eines Mannes. Das muss ein Mann lernen. Da ist überhaupt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und darum steht hier, er durfte zu Hause bleiben und lernen, seine Frau zu erfreuen. Und noch eine Aussage, durch Sexualität kann Liebe ausgedrückt werden, muss aber nicht. Durch Sexualität kann der blanke Egoismus ausgedrückt werden. Wenn einer der beiden, natürlich meistens der Mann, nur an sich denkt und nur seinen Genuss haben will, dann kann sein, seine Frau geht leer aus dabei und es wird überhaupt keine Liebe ausgedrückt. Also kann Liebe ausgedrückt werden, muss aber nicht. Aber es wäre schön in einer christlichen Ehe, wenn die beiden wirklich den Wunsch haben, sich zu beschenken. Das ist etwas Schönes. wir haben geheiratet und wir haben uns ganz unserem Ehepartner anvertraut, mit Haut und Haaren sozusagen, ganz, auch mit unserer Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit. Ihr seht, es ist ein Geschenk, es ist eine gute Gabe, wir müssen Gott nicht ausklammern, wir müssen nicht ihn aus dem Schlafzimmer verbannen, er kann einbezogen sein, es kann unter Gebet geschehen, es ist eine gute Gabe Gottes. Da muss ich eine zweite Sache hier einschieben, die kann ich nicht unterschlagen. Der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe und nur die Ehe. Das bringt alle diejenigen, die nicht verheiratet sind, in eine Spannung. Diejenigen, die noch nicht verheiratet sind und noch mehr diejenigen, die nicht mehr verheiratet sind. Denn die hatten das ja und kannten das vielleicht über viele Jahre und dann haben sie es plötzlich nicht mehr. Also es bringt alle, die nicht verheiratet sind, in eine Spannung. Wir waren alle einmal nicht verheiratet. Niemand kam verheiratet auf die Welt. Und darum kennen wir das ja alle. Es bringt in eine Spannung, aber die Bibel ist da ganz, ganz klar, dass die Ausübung der Sexualität in die Ehe gehört. Ich bringe nur eine einzige Stelle aus dem Alten Testament, weil sonst kommen hinterher junge Leute und sagen, was bringst du uns da das Alte Testament, ja? Aber es ist derselbe Gott, der hier schon in Israel diese Gedanken gegeben hat und das Prinzip finden wir hier schon. Nämlich, da wird gesagt, 5. Mose 22, wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und er greift sie und liegt bei ihr, und sie werden dabei angetroffen. Was geschieht hier? Hier nimmt jemand etwas vorweg, was in die Ehe gehört. Was soll dann geschehen? Dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben, und es soll seine Frau werden, weil er sie geschwächt hat und er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. Ihr seht, was ich hervorgehoben habe. Er hat vorweggenommen, was in die Ehe gehört. Der Rahmen war noch nicht gegeben. Jetzt muss er das ganz schnell nachholen, nachträglich legitimieren. Er muss die Frau heiraten und er darf sie nicht entlassen. Klammer auf, das ist nicht der Weg, wie heute jemand eine Frau sich holt, die er unbedingt haben will. Sie einfach nehmen und dann muss sie ihn ja heiraten. Nein, 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 das kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber hier das zugrunde liegende Prinzip. Wir sehen, Gott wollte, dass das in der Ehe ausgeübt wird und nicht vorher. Darum ordnet er diese Dinge hier an. Jetzt bleiben wir für den Rest des Abends im Neuen Testament und wir werden uns fast nur noch in 1. Korinther 7 aufhalten. Wer eine Bibel hat, ein Neues Testament, kann gerne mit aufschlagen. Hier werden jetzt zwei verschiedene Gruppen genannt nacheinander, die ja auch in so einer Spannung waren. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Die Korinther hatten Fragen. Die waren anders als die Dorsten-Wulfener, die hatten wirklich Fragen, ja. Und so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Wie? Darf man keine Frau berühren? Am Arm? Keine Hand geben? Nein, das ist natürlich ein euphemistischer Ausdruck. So rum. Ist ein verhüllender Ausdruck. Das meint den Geschlechtsverkehr. Ganz eindeutig. Aber wegen der Unzucht, sehen wir ja, habe jeder seine eigene Frau. Ehefrau steht hier im Griechischen. Und jeder habe ihren eigenen Mann, Ehemann. Also ihr seht wieder, der Rahmen, sagt Paulus, ist die Ehe. Um der Unzucht willen, das klingt so negativ, das klingt so, naja, wenn sie sich nicht enthalten können, kommt dann später noch, ja. Aber das ist biblischer Realismus. Ich staune über die Nüchternheit und den Realismus der Bibel. So ist das in dieser gefallenen Welt. Da sind Bedürfnisse, gerade auf diesem Gebiet. Und er sagt hier, wenn Menschen merken, sie kommen alleine nicht klar, sie haben große Sehnsucht nach einem Partner, dann sollen sie heiraten, dann müssen sie eine Ehe eingehen. Er sagt nicht, dann sollen sie schauen, wie sie irgendwie ihren Trieb befriedigt kriegen, ja, das sagt er nicht. Er sagt, dann habe jeder seine eigene Frau oder habe ihren eigenen Mann. In 1. Korinther 7, 8 und 9, paar Verse später, wird eine andere Gruppe angesprochen. Also zunächst auch nochmal die Unverheirateten. Ich sage aber den Unverheirateten, den Singles, würden wir heute sagen, und den Witwen, die nicht mehr verheiratet sind. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus war mit 99,9%iger Sicherheit unverheiratet. Warum nicht 100%? Weil es nirgendwo ausdrücklich steht, expressis verbis, dass er unverheiratet war. Aber man kann es aus allem schließen, ja. Also, wenn sie unverheiratet bleiben, wenn sie sich aber nicht enthalten können, gemeint ist auf sexuellem Gebiet, großes Verlangen haben, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ihr seht, immer wieder der gleiche Rahmen. Die Ehe muss hergestellt sein. Und das bedeutet, ihr Lieben, geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder Unzucht, griechisch Porneia, hören wir am Klang, was damit schwingt, oder Ehebruch. Wenn zwei Unverheiratete miteinander Geschlechtsverkehr haben, ist das Unzucht. Sobald ein Verheirateter im Spiel ist, ist es Ehebruch. So einfach ist das. Und da gibt es keinen Spielraum, keinen Millimeter. Ja, und das müssen wir ernst nehmen. Und wenn hier jemand unter uns sein sollte, der das vorweggenommen hat, was in die Ehe gehört, vielleicht war man schon verlobt, vielleicht stand die Hochzeit schon bevor und irgendwie hat man gedacht, ach, wir sind doch schon wie verheiratet vor Gott, und solche Gedanken kommen dann. Ich kann das voll verstehen. Ich musste auch lange warten auf meine Frau. Und wenn das dann passiert ist, ist ja kein Weltuntergang. Aber man sollte das vor Gott bereinigen. Die beiden sollten wirklich um Vergebung bitten und wo möglich oder nötig auch noch mit einem Menschen darüber sprechen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Sie sollen es auf jeden Fall vor Gott bekennen. Es war Sünde, es war nicht nach Gottes Willen, es war außerhalb der Ehe. Oft werfen sich die Betreffenden das später nämlich noch vor und dann heißt es, ja, du hast so gedrängt und du hast mich verführt und du, ja, oft spielt das noch, belastet das später noch die Ehe. Und darum sollte das bereinigt werden. Ich bin euch noch eine neutestamentliche Stelle schuldig zu diesem Komplex, nämlich eines der bekanntesten Kapitel der Bibel ist Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Kommt bei jedem dritten Frauenfrühstück dran etwa, ja. Der Text ist ja klar. Fünf Männer hast du gehabt, sagt der Herr Jesus zu dieser Frau. Und der, den du jetzt hast, ist doch eindeutig der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das heißt, unser Herr hat ein eheähnliches Verhältnis, nicht als Ehe anerkannt. Punkt. Ausrufezeichen. Ganz klar, ja. Er sagt zu ihr, das ist nicht dein Mann, sondern was? Dein Liebhaber, dein Lover. Darf ich es ganz hart sagen? Dein Hurer, aber nicht dein Mann. Ja? Ganz eindeutig aus einem der bekanntesten Texte der Bibel, aus dem Munde unseres Herrn, hat er nicht als Ehe anerkannt. So, jetzt weiter in unserem eigentlichen Thema, 1. Korinther 7. Wir haben ein paar Verse ausgelassen. Wir haben schon gelesen, Vers 2. Damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jedermann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Das ist die Ordnung. Übrigens, die Ehe ist nicht nur für Christen da. Die Ehe ist auch für Nichtchristen da. Luther konnte sogar sagen, die Ehe ist ein weltlich Ding. Ja, weil sie für alle da ist. Ist eine Naturordnung. Gott will, dass Menschen heiraten. In alle Nationen heiraten Menschen. Und überall gibt es übrigens eine öffentlich-rechtliche Eheschließung. Nirgendwo können zwei einfach in einer einsamen Berghütte heiraten, die beiden alleine, oder in einem Iglo bei den Eskimos, sondern die müssen zum Dorfhäuptling oder sie müssen vor der Obrigkeit heiraten, die in dem Land oder in der Kultur gilt. Immer öffentlich-rechtlich, sollte man auch bedenken. In unseren Breitengraden nennt man das Standesamt, auch wenn der Begriff nicht vorkommt in der Bibel, aber das heißt bei uns öffentlich-rechtlich heiraten. So, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, wieder dieser negative Klang, ja, in manchen Ohren. Aber das ist biblischer Realismus. Sollte jeder Mann seine Ehefrau haben, jede Frau ihren Ehemann? Jetzt geht Paulus weiter. Der Mann soll sich seiner Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Eindeutig auf geschlechtlichem Gebiet. Das heißt, ihr Lieben, Sexualität in der Ehe darf keinesfalls als Belohnung eingesetzt werden für erwünschtes Verhalten und auch nicht als Bestrafung für unerwünschtes Verhalten entzogen werden. Ist nicht erlaubt nach diesem Vers. Den kennen ja auch die meisten Männer. Die wissen manchmal nicht viel von der Bibel, aber diesen Vers, den kennen sie ganz genau und wissen sogar, wo der steht, ja. Und haben es schon ihren Frauen unter die Nase gehalten. Aber hört erst mal. Nicht als Belohnung einsetzen oder als Bestrafung. Es hat schon manche Frau zu ihrem Mann gesagt, ja, mein Lieber, wenn du mir den Garten umgegraben hast und wenn du mir das Wohnzimmer frisch tapeziert hast, dann kannst du wieder an sowas denken. Geht nicht, ja, geht nicht. Und auch Männer haben schon Bedingungen gestellt. Das zerstört diesen Gedanken. Dahinter steht nämlich, wir haben uns bei der Eheschließung, bei dem Bund, den wir vor Gott geschlossen haben, einander völlig vorbehaltlos und rückhaltlos anvertraut, geschenkt. Und den Gedanken zieht Paulus jetzt noch weiter. Der ist noch gar nicht zu Ende. Das ist doch ein wunderschöner Gedanke. Er sagt nämlich jetzt Vers 4, weil wir einander geschenkt haben, verfügt die Frau nicht mehr über ihren Körper, sondern der Mann. Der Körper meiner Frau gehört mir, sagt Paulus hier. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Das heißt, wir dürfen und sollen einander in der Ehe so viel geschlechtliche Gemeinschaft gewähren, damit keiner der beiden in Versuchung kommt, in Gefahr kommt, Mangel erleidet. Das wird hier ausgesagt. Und das ist ein schöner Gedanke. Wir haben uns einander anvertraut. Ihr Lieben, ich weiß, dass die Bedürfnisse auf dem Gebiet manchmal sehr, sehr unterschiedlich sein können und auch sind in vielen Ehen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass oft Männer mehr Wunsch haben und Verlangen nach der ehelichen Gemeinschaft als Frauen. Das muss aber nicht so sein. Wir hatten schon Ehepaare vor uns, meine Frau und ich, wo sich die Frau beklagt hat, dass ihr Mann ihr nicht oft genug dieses Verlangen stillt. Das gibt es auch. Es gibt überhaupt auf dem Gebiet nichts, gar nichts, was es nicht gibt. Was ich da schon gehört habe mit diesen Ohren, ich hätte das nicht gedacht. Ja, ich hätte es nicht gedacht, was auch in gläubigen Ehen, was alles möglich ist. Aber ich will jetzt da nicht in negative Dinge reinkommen. Hier ist ein schöner Gedanke. Es ist wirklich ein schöner Gedanke. Wir haben uns einander geschenkt. Und jetzt sagt Paulus, Vers 5, bringt er den Gedanken zum Abschluss, auch zum Höhepunkt. Keiner soll sich dem anderen entziehen, ganz klar, auf sexuellem, geschlechtlichem Gebiet. Entziehen heißt verweigern, dem anderen das nicht gewähren. Ich rede jetzt nicht davon, und auch Paulus redet nicht davon, dass es aus Krankheits- oder Altersgründen nicht möglich wäre. Das ist eine andere Sache. Da müssen die beiden andere Wege finden, einander ihre Liebe zu zeigen. Hier ist die Rede davon, dass sie sehr wohl in der Lage wären, aber einer der beiden will nicht. Aus irgendeinem Grund. Er meint, er braucht dem anderen das jetzt nicht geben oder er will es ihm bewusst nicht geben, um ihn zu bestrafen zum Beispiel. Paulus sagt, nicht entziehen, höchstens, jetzt nennt er eine Ausnahme, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Das sind zwei ganz wichtige Aussagen. Einig werden setzt Kommunikation voraus. Es kann nicht einfach einer der beiden sagen, so, nur dass du jetzt Bescheid weißt, lieber Ehemann, wir sind jetzt 45, 55, 65, keine Ahnung wie alt, nur dass du weißt, du brauchst gar keine Signale mehr senden, dieses Thema ist zwischen uns erledigt. Haben schon manche Frauen zu ihren Männern gesagt. Oder Männer haben zu ihren Frauen gesagt, Frau, wir sind jetzt 45, 55, 65, nur dass du weißt, ich will mich jetzt ganz den geistlichen Studien widmen und dem Dienst des Herrn, mit solchen fleischlichen Dingen brauchst du mir nicht mehr kommen, das ist für uns erledigt. Ja, fanden das super geistlich und haben nicht bedacht, in welche Gefahr sie ihren Ehepartner bringen. Frauen haben nicht daran gedacht, dass Männer dann zu einer Prostituierten gehen könnten und sich das für Geld holen, was sie ihm verweigern. Haben sie nicht daran gedacht. Ich sage noch einmal, das darf ein Mann nicht. Aber wenn es Männer machen, hat sich die Frau in diesem Fall da mitschuldig gemacht. Ist doch klar, weil sie sich ihm verweigert hat. Oder wenn Frauen sich das dann woanders holen, eine Affäre haben mit einem anderen Mann. Das ist biblischer Realismus. Ich sage es zum dritten Mal. Einig werden setzt Kommunikation voraus. Es darf nicht einfach einer der beiden ein sogenanntes Moratorium verkündigen. Das heißt Ende, ja, hier Abbruch der geschlechtlichen Gemeinschaft. Sondern, Paulus sagt, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr verzichten. Das spricht für mich maximal von Wochen. Auf keinen Fall von Monaten und schon gar nicht von Jahren. Wochen maximal. Er nennt ja den Grund, um euch dem Gebet zu widmen. Wirst du 3 Jahre lang am Stück beten? Wahrscheinlich nicht, ja. Aber ich nenne euch 2 Beispiele, wie das konkret aussehen könnte. Ein sehr persönliches. Meine Frau und ich waren jung verheiratet. Ich war damals oft als Evangelist unterwegs in Süddeutschland bei Zeltmissionen. Gab es noch damals sowas, ja. Kommt ja immer mehr aus der Mode. Und dann war ich manchmal 2 Wochen weg. Wir bekamen einen Wohnwagen, großer, geräumiger Wohnwagen. Meine Frau konnte mich begleiten. Wir waren jung verheiratet. Wir hätten das jeden Tag haben können, wenn wir gewollt hätten. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, weißt du was, ich mache dir einen Vorschlag. Wir wollen hier um Seelen ringen. Wir wollen dem Teufel Seelen entreißen. Hier ist ein geistlicher Kampf. Lass uns diese Zeit dafür ganz zur Verfügung stehen. Wir wollen uns dieser Sache widmen und in dieser Zeit verzichten. Meine Frau war sofort einverstanden und nicht, dass ihr denkt, das wäre eine Heldentat gewesen. Überhaupt nicht. Das ist uns gar nicht schwer gefallen. Das war so ein Beispiel. Da haben wir das so praktiziert. Oder eine junge Familie hat ein Kind, das hat über 40 Fieber. Meint ihr, dann werden die an solche Dinge denken? Dann sind sie auf den Knien und ringen um das Kind. Ja, das meint Paulus. Eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Und schaut, wie es weitergeht. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Er spricht hier nicht vom Kinderzeugen zunächst. Ja, ihr sollt wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wisst ihr, dass Paulus in 13 Briefen nur 10-mal den Satan erwähnt? 10-mal, ganz genau. Hier tut er es, weil er weiß, da ist sonst große Gefahr. Der Unmoral, des Ehebruchs. Und es muss gar nicht immer Ehebruch sein. Ist doch auch schon schlimm genug, wenn sich dann Männer oder Frauen Dinge aus dem Internet holen oder von DVDs, aus der Videothek und was weiß ich, ja, oder in Hotelzimmern irgendetwas läuft. Das ist doch alles schlimm genug. Von daher, seht diesen biblischen Realismus. Das sind apostolische Worte. Die sind zeitlos gültig, vom Heiligen Geist inspiriert. Das ist eine sehr praktische, nützliche Hilfe für Eheleute. Das ist eine Richtschnur. Da werden uns gute Grundsätze vermittelt. Ich habe eben gesagt, ich weiß, dass es große Unterschiede gibt im Blick auf die Häufigkeit. Wir hatten Ehepaare vor uns, im besten Alter, noch nicht mal 40. Die haben uns gesagt, ja, sie kommen einmal im Monat zusammen als Ehepaar und das genügt ihnen. Ja, in Ordnung. Meint ihr, die hätte ich ermahnt und gesagt, hey, das geht aber nicht, das ist aber zu wenig. Ja, wenn die sagen, das reicht ihnen, sie haben keinen Mangel, in Ordnung. Aber dann hatten wir andere Ehepaare vor uns. Da musste ich die Männer ernstlich ermahnen, ihnen ins Gewissen reden. Einem musste ich sagen, willst du deine Frau ins Grab bringen? Die hatte ihn angefleht, er möge Rücksicht nehmen. Als sie jung verheiratet waren, hat sie ihm das gegeben, so oft wie er wollte. und hatte ihr selber Freude gemacht, hat sie ehrlich zugegeben. Aber dann hatte sie Operationen und so weiter, war älter geworden, ihr Körper hatte sich verändert und sie hat ihn gebeten, Rücksicht zu nehmen und der Kerl hat keine Rücksicht genommen. Und ich habe ihn sehr ermahnt. Dann war das Gespräch zu Ende, ich hatte schon kein gutes Gefühl. Anderthalb Jahre später habe ich die Frau wieder gesehen bei einer größeren Veranstaltung. Ich sah sie, sie war ein ganzes Stück weg und ich nahm mir gleich vor, oh, du wirst sie fragen, wie es ihr geht. Ich brauchte sie nicht fragen. Als sie mich gesehen hat, liefen ihr schon die Tränen. Da wusste ich alles, ja. Da wusste ich alles. Ihr lieben Ehemänner, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen einander entgegenkommen. Wenn Männer mehr Bedürfnis haben, sie dürfen und können und müssen lernen, sich zurückzunehmen. Und derjenige der beiden, meistens die Frau, die weniger Bedürfnis hat, muss lernen, ihrem Mann entgegenzukommen, wenn das möglich ist. Ja, so gut das möglich ist. Man muss sich absprechen, da muss man viel reden über das, was in einem vorgeht. Viel, viel offen reden. Und dann kann man da einen guten Weg finden. Und vielleicht kennt ihr auch den berühmten Satz des Reformators Martin Luther, der an der Stelle nicht fehlen darf. Der hat gesagt, in der Woche Zwier schadet weder ihm noch ihr. Ja? Aber das ist nur Luthers Meinung gewesen. Das steht nicht in der Bibel. Drittens, Unterschiede in der Sexualität zwischen Mann und Frau. Unterschiede. Na, ihr habt das Zwier wenigstens verstanden. In manchen Gemeinden muss ich das dann immer noch erklären, was das bedeutet. Unterschiede in der Sexualität. So, wir haben vorgestern Abend, gestern Abend, Freitag, ich komme schon ganz durcheinander, haben wir die Unterschiede gesehen im Wesen und in den Bedürfnissen zwischen Mann und Frau. Und haben gesehen, gewaltige Unterschiede. Aber heute muss ich das Ganze noch toppen. Auf keinem Gebiet geht die Schere zwischen Mann und Frau weiter auseinander als auf diesem Gebiet der Sexualität. Und noch einmal, wenn die beiden nicht lernen, darüber zu reden, dann kann es in einer Katastrophe enden. Dann sagen mir junge Frauen Anfang 30, ich könnte für den Rest meines Lebens darauf verzichten. Habe ich heute schon mal gesagt, ja? Und da ist doch etwas total schiefgelaufen. Bitte, ihr Lieben, wir müssen darüber reden. Und es schadet auch nichts, dazu mal ein gutes Buch zu lesen. Meine Eltern und Großeltern, die haben darüber nichts gelesen. Es gab nichts. Es wurde auch in den Gemeinden nie angesprochen. Das Thema war tabu. Ja, auch ich habe von meinen Eltern nichts gehört, keine Aufklärung, gar nichts, obwohl sie gläubig waren. Es wurde einfach totgeschwiegen, das Thema, und mit allen Folgen, die das dann hatte. Ja. Und darum, wir sind nicht mehr in dem Zeitalter. Wir dürfen auch gute Materialien verwenden. Und ich finde es gut und weise von den Verantwortlichen dieser Gemeinde, dass sie dieses Thema nicht ausgespart haben an diesem Wochenende. Manchmal muss ich da richtig drum kämpfen und das den Verantwortlichen erst bewusst machen. Lasst das nicht aus. Alle eure Ehepaare und die ganze Gemeinde, jeder hat Sexualität. Und es ist gut, wenn das auch mal thematisiert wird. Also hier brauchte ich da nicht kämpfen. Ne? Das ist schon mal gut. Unterschiede in der Vorstellung von der Sexualität. Beim Mann, jetzt stelle ich das immer gegenüber, ganz stark körperorientiert, aus einem bestimmten Grund. Bei der Frau, ihrem Wesen entsprechend, viel mehr beziehungsorientiert. Beziehungsorientiert. Und das heißt wiederum, wenn die Beziehung nicht stimmt, kann das für die Frau nicht schön sein. Das kann für sie nichts werden. Ja, das wird sie über sich ergehen lassen, aber das wird nicht wirklich schön sein für sie, wenn die Beziehung nicht stimmt. Und das ist so ein Problem bei uns Männern. Wir können mit unserer Ehefrau schimpfen, im Clinch sein, mit sie ausschimpfen und 10 Minuten später den Hebel umlegen und mit ihr im Schlafzimmer verschwinden. Wir können das. Wir können das total voneinander trennen. Aber für eine Frau ist das nicht schön. Sie kann das nicht. Beziehungsorientiert. Beim Mann ganz stark die körperliche Einheit, das Verschmelzen der Körper im Vordergrund. Bei der Frau kann sein, dass die emotionale Einheit viel höher steht, viel wichtiger ist. Was nicht heißt, das Körperliche soll nicht schön sein für sie. Doch, unbedingt. Aber es kann sein, das steht höher. Der Mann sucht oft Abwechslung, sie sucht Geborgenheit. Das ist nicht dasselbe. Beim Mann die Sexualität eine ganz hohe Priorität. Habe ich noch keine Männer kennengelernt, für die das eine untergeordnete Priorität hatte. Bei der Frau kann sein, andere Prioritäten sind höher, nämlich diese hier. Wenn das nicht gegeben ist, ist es einfach nicht das, was es sein soll und könnte. Unterschiede im Blick auf die Vorbereitung oder Stimulierung, wie man sagt. Beim Mann haben wir gestern Abend auch gehört und heute schon ganz stark über die Augen. Sehvermögen. Bei der Frau Berührung, Atmosphäre, Worte, zärtliche Worte, Handlungen, Gestik, Zärtlichkeiten. Habt ihr gesehen, liebe Männer? Bei uns war die Aufzählung schnell zu Ende, gell? Habt ihr das gesehen? Ich will nicht sagen, dass das nicht für einen Mann auch schön sein kann, aber das würde genügen, wenn er nur das hätte, es würde schon genügen. Während das bei einer Frau überhaupt nicht genügt, ja? Unterschiede im Wesen. So ist eine Frau und darum braucht sie das. Und das zeigt doch schon, das alles braucht Zeit. Das braucht Muße. Das braucht einen Rahmen der Abgeschiedenheit. Das alles, das ist wichtig für sie. Noch einen Augenblick muss ich hier bei dem Stichwort Sehvermögen stehen bleiben. Meine Großväter, die bedauere ich. Wisst ihr warum? Ich bin ziemlich sicher, dass sie meine Großmütter nie unbekleidet gesehen haben. Nie. Schade, gell? Schade. Bin ich ziemlich sicher. Einer meiner Großväter ist 1936 gestorben. Ja, 1936. Mein Vater wäre in diesem Jahr schon 101. Aber auf jeden Fall, die sind zusammengekommen im Dunkeln, unter der Bettdecke und dreiviertels angezogen. Das hat trotzdem funktioniert. Die haben trotzdem 16 Kinder in die Welt gesetzt. Ja, das hat trotzdem funktioniert. Aber wie schade, wie schade. Sie konnten sich an der Schönheit ihrer Frau gar nicht freuen. Es war nicht üblich. Sie haben auch durften bei Geburten nicht dabei sein und so weiter. Sie haben das alles nicht, das war außen vor für sie. Und das ist doch jammer, jammer, schade. Du darfst dich an deiner Frau freuen und du als Frau darfst deinem Mann das auch gewähren und gönnen. Ich weiß, da kommen wir an ein großes Problem. Viele Frauen haben da Hemmungen, weil sie wissen, wie die Hochglanzmodels aussehen, mit denen wir heute pausenlos bombardiert werden. Und da fallen sie natürlich hinten runter, aber wir Männer auch. Wir sind auch nicht alle griechische Schönheiten. Ich will euch nicht so nahe treten, aber versteht ihr, wir sind doch in den meisten Dingen durchschnittlich, aber trotzdem, da wünschte ich, dass wir Männer das verstehen und unsere Frauen das oft sagen, wie schön sie sind, wie sehr sie uns gefallen. Meine Frau braucht dir nicht gefallen und deine geht mich nichts an. Aber mir gefällt meine Frau und ich bin dankbar dafür und das sage ich ihr und das wird sich sehr positiv auswirken. Manche Männer haben sich da selbst den Ast abgesägt, haben oft ihre Frau kritisiert und jetzt haben sie den Salat, jetzt zieht sie sich lieber zurück und möchte gar nicht mehr mit ihm zusammen sein. Die Suppe hast du dir selber eingebrockt. Mach das nicht, sondern sage deiner Frau, dass sie schön ist. Jede Frau ist von Natur aus schön. Jede ist an sich schön. Jede. Ja, einfach als Frau, weil Gott eine Frau schöner gemacht hat als uns Männer. Auch im Tierreich sind die meisten Weibchen schöner als die Männchen. Gibt es nur wenige Ausnahmen, ja? Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das evolutionär deute. Bitte nicht, ja? Ja, nicht. Aber trotzdem, zeigt euch euren Männern, nutzt die Schwäche eures Ehemannes aus. Er sieht gerne, dann soll er dich sehen, ja? Dann hat er volle Augen und du musst schauen, dass sie volle Ohren hat. Wir sind da gegenseitig voneinander abhängig. Das heißt nicht, dass du einen 2000 Watt Strahler im Schlafzimmer installieren sollst, sondern gedämpftes Licht und schönes Kerzenlicht, aber du darfst sie sehen und du darfst dich ihm zeigen. Schade, wenn wir jetzt als Männer unter uns wären, da hätte ich noch ein paar schöne Tipps für euch. Aber das kann ich jetzt nicht weiter behandeln. Bedürfnisse, Unterschiede im Blick auf die Bedürfnisse von Mann und Frau. Nein, es gibt keine Nachversammlung. Respekt haben wir schon gesehen gestern Abend, ja, Anerkennung, Bewunderung, Respekt. Die Frau möchte verstanden werden, dass sie eine Frau ist, dass sie anders funktioniert als ein Mann. Und da brauchen manche Männer ganz schön lange, ja, habe ich auch eine Weile gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eine Frau völlig anders funktioniert. Und du musst sie verstehen. Aber du, liebe Frau, du darfst nicht immer nur so ein paar Andeutungen machen und denken, jetzt hat dein Mann alles kapiert. Der kapiert gar nichts, wenn du solche Andeutungen machst. Ja? Du musst ihm das wirklich sagen, wie das funktioniert und was für dich schön ist und was nicht und so weiter. Wirklich offen miteinander reden. Der Mann möchte Bewunderung, sie möchte geliebt werden, wirklich geliebt werden, auch auf diesem Gebiet, dass, wenn das nicht in Liebe eingebettet ist, ja, dieser reine Sex, jetzt gebrauche ich das Wort nochmal, dieser Vergnügungssex, ja, wie er in vielen Filmen oder Romanen oder weiß ich wo Büchern da verbreitet wird, das ist nicht die normale Frau. Das ist nicht die Frau, die du zu Hause hast, ja. Bei Mann sehr stark die körperlichen Bedürfnisse im Vordergrund, bei ihr kann sein die emotionalen Bedürfnisse, die sind mindestens gleich hoch, wenn nicht noch höher als das Körperliche. Aber das ist ein Gesamtpaket und weil der Mann, wenn er mal entflammt ist, ja, ja, dann möchte er nicht gerne abgewiesen werden. Und da machen manche Frauen törichte Fehler. Richtig brutale Fehler und reagieren dann ungefähr so, ich muss das jetzt mal vormachen, was, kommst du schon wieder, hast du nichts anderes im Kopf, ja, und so weiter, lassen dann den Mann so abblitzen, so abfahren, erteilen ihm dann so eine Abfuhr, dass er da wie ein geprügelter Hund steht, ja, und das brauchst du nicht, liebe Schwester, wenn du nicht in der Lage bist, dann sag das deinem Mann, offen sag du, ich würde dir das gerne gewähren, aber das geht jetzt nicht aus dem und dem Grund, ich werde dir das so bald wie möglich wieder gewähren, ich werde dir sogar signalisieren, wenn es wieder möglich ist. Da muss man nicht die berühmten Kopfschmerzen vortäuschen, wenn sie gar nicht da sind, ja. Das kann man offen dann ansprechen. Und wie ich schon erwähnt habe, die Frau braucht Zeit. Es ist eine große Lieblosigkeit, wenn man genau weiß, da steht nur eine Viertelstunde zur Verfügung, dann überhaupt in der Richtung anzufangen. Ja? Es ist eine Lieblosigkeit. Vielleicht macht das die Frau mit, aber es wird für sie, da wird nicht viel übrig bleiben für sie. Ihr seht, das sind Unterschiede. Und je mehr ein Mann die seine Frau kennenlernt und je mehr eine Frau ihren Mann kennenlernt und eine Frau hat da viele Möglichkeiten, auch ihren Mann zu beschenken und ihm da entgegenzukommen, desto besser wird es gelingen. Nochmal Unterschiede, letzter Punkt, im Blick auf die sexuellen Reaktionen. Jetzt kommt meine Antwort, warum das beim Mann so stark körperorientiert ist. Der Mann hat keinen Zyklus, diesen Monatszyklus, wie die Frau, wo bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und dann geht es ihr besser, dann ist sie ausgeglichen, dann kann sie Bäume ausreißen und dann um die Zeit des Eisprungs kann sein, ist ihr Verlangen nach ihrem Ehemann am höchsten, das hat ja der Schöpfer so eingerichtet, ist ja auch weise und dann werden andere Hormone die Überhand gewinnen und andere klingen ab und es kann sein, es geht dann immer noch, aber sie hat nicht so Verlangen nach ihrem Mann. Und dann kommt eine Zeit, da sollten die beiden schon aus hygienischen Gründen verzichten. Also ihr seht, bei der Frau ist das viel mehr an den Zyklus gebunden, beim Mann nicht. Im Körper eines Mannes wird ab einem bestimmten Alter rund um die Uhr Samen produziert. Das hat der Schöpfer so gemacht. Und das drängt auf Entladung. Bei jungen Männern kann das sogar eine richtige Spannung im Körper erzeugen. Und darum ist das viel mehr körperorientiert oder betont. Beim Mann auch sehr schnelle Erregung, im Handumdrehen, ein Blick genügt, ein Gedanke im Hirn genügt und er ist erregt, während das bei der Frau sehr langsam gehen kann und oft auch geht und eben ein viel langgezogener Bogen ist, auch dann langsamer wieder abklingt, beim Mann ja auch sehr schnell wieder abklingt. Ja, das sind einfach große Unterschiede. Das liegt im Körper und im Wesen des jeweiligen, des Mannes oder der Frau. Der Mann, wenn er mal erregt ist, wenn er mal in Flammen steht, sehr schwer abzulenken, sehr schwer. sehr zielstrebig dann, ja, während die Frau sehr leicht abzulenken ist. Die beiden sind da aktiv im Schlafzimmer und sie denkt, was werde ich denn morgen kochen und was werde ich denn einkaufen, und auf einmal ist sie ganz weit weg, vor allem wenn Männer nicht reden, wenn sie stumm sind wie die Fische, ja, dann ist die Frau ganz leicht abgelenkt. Aber ich muss zur Ehrenrettung aller Männer etwas sagen, was ich in einem ganz schlauen Buch gelesen habe. Die Gehirnhälfte, die sehr aktiv ist beim körperlichen Zusammensein, beim Mann, ist auch unglücklicherweise die, wo das Sprachzentrum angesiedelt ist. Und das scheint sich da irgendwie ein bisschen zu blockieren, ja. Aber geübte Ehemänner, die werden diese Blockade überwinden und die werden das verstehen, dass eine Frau dann leicht abgelenkt ist. Das kann man doch nutzen für sehr schöne, liebevolle, innige Kommunikation. Da erleben die beiden das Intimste, das Innigste, was Menschen hier auf dieser Erde erleben können. Nur exklusiv, ihr beide als Ehepaar. Und das darf man doch nutzen. Ja, der Mann ist ja meistens initiativ und die Frau meistens reagierend. Aber das ist kein Gesetz der Meder und Perser. Das steht nirgendwo geschrieben, dass das so sein muss. In einer vertrauten Ehebeziehung kann sein, dass auch mal die Frau dem Mann signalisieren wird, du, ich würde mich freuen, wenn du heute Abend Zeit für mich hast. Und ich kenne wenige Männer, die darauf nicht eingehen werden. Ja, die werden sich das schon merken. Na, große Unterschiede. Viel Kommunikation nötig, auch Informationen, medizinische und sonstige, ja, aus guten Büchern, die die Dinge gut darlegen, seriös natürlich, ja, das könnte beiden helfen. Das ist kein Punkt mehr, das ist schon die Zusammenfassung, nämlich die Bedeutung der sexuellen Gemeinschaft für Mann und Frau. Aus allem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist doch schon hervorgegangen, dass es eine sehr hohe Bedeutung hat für alle beide, für Mann und Frau. Nämlich körperlich, Gott, der Schöpfer, hat das so gemacht, dass da große Entspannung des Nervensystems geschieht. Bei beiden. Große Entspannung des Nervensystems. In den Sexualbereich der Frau laufen Tausende von Nervenbahnen. Hat Gott so gemacht. Große Entspannung des Nervensystems. Aber es kann sein, seelisch-emotional, das ist mindestens gleich viel oder gleich wert, ja. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird ganz neu gestärkt. Die sogenannte dreifache Schnur wird wieder enger gedreht. Der Mann, die Frau, der Herr Jesus in der Mitte zwischen den beiden. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird gestärkt. Kleine Unterschiede oder auch große treten mehr in den Hintergrund. Diese kleinen Nicklichkeiten, um was es da alles geben kann. Und es kann sogar sein, neuer Glanz, neue Harmonie, neuer Schmelz liegt über der Ehebeziehung. Tagelang kann das den grauen Ehealltag überschatten. Das merken manchmal sogar die Kinder. Die wissen nicht warum, das geht sie auch nichts an, ja. Aber die merken, Papa und Mama, die gehen so lieb miteinander um, die schauen sich so lieb an, die, ja, das merken sogar die Kinder. Wie gesagt, später kapieren sie das vielleicht, aber in dem muss man sie nicht aufklären, warum das so ist. Aber das ist doch schön. Das ist gut. Und darum, solange es von der Gesundheit und vom Alter her möglich ist, sollten die beiden sich das gewähren, sollten sie das haben, sollten sie dafür sorgen, dass es möglich ist, von ihren Planungen her und allem, wenn es nicht sich spontan ergibt, das kann auch sein, aber wenn es mal aus Krankheits- oder Alters- oder gar Pflegebedürftigkeitsgründen nicht mehr geht, habe ich schon erwähnt, müssen sie andere Wege finden, um einander ihre Liebe zu zeigen. Aber bis dahin sollten sie es praktizieren. Es gibt ein Buch von Tim und Beverly LaHaye, Wie schön ist es mit dir? Das gab es, das ist im Moment out of print, gibt es nicht mehr. Gerd Medien druckt es nicht mehr. Nicht, weil es nicht gut wäre, aber das hat x Auflagen erlebt und irgendwann kommen da mal andere Bücher. Die LaHayes haben noch ein zweites Buch geschrieben. Im Alter haben sie das geschrieben. Da waren sie schon über 70 beide. immer noch schön mit dir, heißt das Buch. Das haben wir schon gelesen, meine Frau und ich. Nicht, weil wir uns schon so alt fühlen, aber wir haben ja auch mit älteren Menschen zu tun. Wir haben das schon gelesen. Da schreiben sie offen in dem Buch, dass sie das immer noch regelmäßig haben können, obwohl sie da schon 73 war oder so und er noch ein paar Jahre älter. Aber das schreiben sie offen in dem Buch. Und von daher, das muss jetzt nicht der Maßstab sein, aber vom Alter kann es unter Umständen lange möglich sein. Es kann sein, dass die beiden es dann nicht mehr so oft haben wie ein junges Ehepaar, aber es kann sein, dass es schöner und inniger ist als bei jungen Ehepaaren. Da geht das nämlich manchmal sehr schnell über die Bühne, ja. Und von daher wollen wir auch auf diesem Gebiet lernen, wachsen, arbeiten an unserer Beziehung, ja, dass es schön bleibt oder noch schöner wird. Da könnten alle wahrscheinlich noch Land einnehmen. Und darum schließe ich jetzt mit zwei seelsorgerlichen Tipps an die Adresse des Mannes und natürlich dann auch an die Adresse der Frau. Paritätisch muss das immer sein. Lieber Ehemann, vermeide es, Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen. Oder auch deinen Beruf und so weiter. Manche Männer machen da wirklich einen unnötigen Fehler und törichten Fehler. Die ganze Woche über ist die Frau nicht wichtig, läuft unter ferner Liefen, muss funktionieren, muss kochen und alles machen. Und dann, wenn ihnen der Sinn nach steht, dann auf einmal muss sie zur Verfügung stehen. Und dann fühlt sich die Frau wie ein Gerät an- und ausgeschaltet. So, jetzt ist wieder eine Woche Sendepause, jetzt bist du wieder unter ferner Liefen. Ja, das denkt der Mann natürlich nicht, aber durch sein Verhalten zeigt er das seiner Frau. Wenn deine Frau nur dann interessant ist für dich und wichtig, wenn du etwas Bestimmtes von ihr willst, dann fühlt sie sich so, dann fühlt sie sich regelrecht missbraucht, ja, von ihrem Ehemann, wenn er dieses Verhalten an den Tag legt. Mach das nicht. Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen. Und ein zweites, vermeide es, nur den Körper deiner Frau zu lieben, nicht aber ihre Person. Es haben schon viele Männer zu einer Frau gesagt, zu ihrer Frau, ich liebe dich, aber haben nur den Körper gemeint und nicht die Person, die in dem Körper lebt. Ich habe vorhin gesagt, wir dürfen uns an dem Körper unserer Frau freuen. Und eine Frau darf sich auch am Körper ihres Mannes freuen. Natürlich, aber nicht ausschließlich, ja, sondern das ist eine Person, Geist, Seele und Leib. Mein liebster Mensch, den ich auf dieser Erde habe. Das sind Dinge, die, da muss vielleicht der eine oder andere Mann drüber nachdenken. Auch hier unter uns. In diese Fallen tappen Männer sehr leicht. Jetzt zwei Tipps an die Adresse der Frau. Vermeide es bitte, liebe Schwester, Sexualität als Belohnung oder Bestrafung einzusetzen. Das habe ich eben erwähnt, machen auch manchmal Männer, aber statistisch gesehen scheinbar mehr Frauen. Ja, bitte nicht. Das zerstört diesen schönen Gedanken, dass ihr einander geschenkt habt, und macht das bitte nicht. Und vermeide es, deinem Mann zu vermitteln, Sexualität sei nur ein niederer Trieb. Eben durch solche abfälligen Bemerkungen. Bah, kommst du schon wieder und so weiter. Ja, mach das nicht. Das verletzt einen Mann sehr. Mach das nicht. Er ist ein Mann. Er hat eine Sexualität wie ein Mann. Sei dankbar, dass er dich begehrt. Und umgekehrt wäre es auch schlimm, ja, wenn du ihn nicht interessieren würdest. Also, das hast du gewusst, dass er ein Mann ist, als du ihn geheiratet hast. Und ich habe das hier in Anführungsstriche gesetzt. Ich will da kein neues Fass aufmachen, aber glaubt ihr, dass wir Menschen Triebe haben? Das hat Sigmund Freud gelehrt, weil er den Menschen als höher entwickeltes Tier sah. Davon sagt die Bibel nichts, dass wir Triebe haben. Wir haben Bedürfnisse, Verlangen, auch nach Sexualität. Aber ich würde das nicht Trieb nennen. Ja, das gut. Letzte Folie. Beinahe Punktlandung. Letzte Folie. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe. Wir haben Donnerstagabend begonnen, Bausteine einer glücklichen Ehe, haben dazu einiges gesagt aus Epheser 5 und jetzt noch einige andere Themen behandelt. Aber ich lerne sehr viele Menschen kennen, ich kann niemand ins Herz gucken und ich bin nicht den ganzen Tag bei denen, ich kenne ihren Alltag nicht, aber nicht alle Ehepaare, die ich kennenlerne, machen so den allerglücklichsten Eindruck. Und vielleicht haben auch schon Leute, die meine Frau und mich gesehen haben, auch schon gedacht, na, sind die wirklich glücklich? Kann sein, ja. Aber wir sind glücklich, das kann ich euch versichern. Wir haben ein Ehejahr hinter uns, jetzt 2013, da haben wir beide gesagt, so schön hatten wir es noch nie miteinander, ja. Und wir lieben uns ganz gewiss und sind sehr dankbar für unsere Ehe. Aber was ist der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe? Ich gebe euch meine Antwort, die ich bis jetzt gefunden habe. Wenn der Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben. Wann war die Frau am glücklichsten? Vor der Hochzeit, als er Blumen gebracht hat, als er Gedichte geschrieben hat, als er weit gefahren ist, um sie zu sehen, als er sie umworben hat. Da hat sie gedacht, was werde ich für einen Ehemann kriegen? Der wird mich auf Händen tragen und so weiter, ja. Und dann, warum haben wir kurz nach der Hochzeit damit aufgehört? Das ist so ein Denkfehler bei uns Männern. Jetzt haben wir geheiratet, jetzt läuft sie uns nicht mehr weg. Jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Dem Beruf, der Karriere, den Hobbys und Ehrenämtern und dergleichen. Komischer Denkfehler. Warum hören wir damit auf, kurz nach der Hochzeit? Ich habe mich entschlossen, da nicht aufzuhören, schon lange, mich entschlossen, weiter um meine Frau zu werben. Eine Frau ist so, sie möchte gerne umworben werden. Schaut, ich habe gesagt, eine Beziehung besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Ich bin jetzt, wenn ich morgen wegfahre, 4 Tage weg gewesen von zu Hause. Meine Frau war auch weg. Kommt heute Abend irgendwann spät zu Hause an, ja, von Hamburg. Und wenn ich morgen nach Hause komme, ich kann meine Frau nicht nehmen und ins Schlafzimmer tragen. Das geht nicht. Ich muss doch erst wieder die Beziehung zu ihr aufbauen. Ich muss wieder um sie werben, mit ihr kommunizieren, Anteil nehmen an ihr, wieder einfach die Atmosphäre herstellen, ja, diese Intimität, diese Vertrautheit, das ist meine Aufgabe. Und dann wird es zu gegebener Zeit wieder seinen Platz haben und darum um sie werben. Um sie werben. Auch im Ehealltag. Immer wieder um sie werben. Ihr sagt, wo steht das in der Bibel? Wir sind Christen, wir glauben dir das nur, wenn das in der Bibel steht, dass das der richtige Weg ist. Hier, bitteschön. Letzte Bibelstelle, dass jeder von euch, schreibt Paulus, sein eigenes Gefäß, schöner Ausdruck für die Ehefrau, eine kunstvoll gestaltete Vase, ein Gefäß, in Heiligkeit und in Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Du sagst ja vor der Hochzeit, bis sie endlich ja gesagt hat. Nein, das Griechische unterscheidet ganz trennscharf, ob etwas einmalig ist oder ob es eine immer wiederkehrende Handlung ist. Dreimal dürft ihr raten, welche grammatische Form hier steht. Es meint ein immer und immer wieder gewinnen. Und übrigens, der Zusammenhang redet sogar von Sexualität, von unserem Thema. Da geht's weiter, nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Ja? Ihr seht, immer wieder gewinnen. Männer haben mir gesagt, so alte konservative Männer, meine Frau, die ist noch keine richtige biblische Ehefrau. Ich habe ihr gesagt, das und das und das muss noch anders werden, dann werde ich sie lieben. Ich habe mir das angehört, dann habe ich zu dem Bruder gesagt, weißt du was, 300 Jahre kannst du warten und deine Frau wird so nicht werden. Du zäumst das Pferd von hinten auf, so funktioniert es nicht. Liebe deine Frau, nähre sie, pflege sie, investiere, wirb um sie und dann kommt das alles wieder zu dir zurück, doppelt und dreifach kriegst du das wieder zurück. So funktioniert eine Frau, die muss beschienen und begossen werden, dann öffnet sie den Kelch und dann gibt sie das zurück. Du wirst nicht zu kurz kommen dabei. Ich habe mich entschieden, um meine Frau zu werben, weiterhin. Morgen muss ich wieder damit beginnen, ja, werde ich wieder damit beginnen. Es geht nicht anders. Und natürlich, meine Frau, die will das ja auch, die kommt mir da schon entgegen, ja. Die hilft da mit, die steht da nicht so die ganze Zeit und wartet, bis ich um sie werbe, ja. Natürlich nicht. Sie geht darauf ein, gerne. Aber sie ist auf mich angewiesen. Ich muss da in Vorleistung gehen. Das ist meine Aufgabe als Ehemann. So, das ist alles, was auf meinem Herzen war zu diesem Thema. Nicht ganz alles, ich hätte schon noch ein paar Sätze gerne gesagt, aber irgendwann muss man mal aufhören. Darf ich euch zum dritten und letzten Mal dieses Buch zeigen? Ich habe nämlich etwas bisher noch zurückgehalten. Ich habe gesagt, das Hohelied ist ein Buch, das für Ehepaare gegeben ist, in der Bibel von Gott. Aber ich habe noch etwas zu sagen. Das Buch handelt hauptsächlich von der Sexualität eines Ehepaares, von der geschlechtlichen Gemeinschaft. Das zeigt Fruchtenbaum. Das beweist er in diesem Buch. So weit möchte ich gehen. Das zeigt er wirklich. Nach jedem Abschnitt sehr schöne Anwendungen für Ehepaare. Ich möchte es euch wirklich ans Herz legen. Und das Letzte, was ich heute zeige, ist dieses Einswerden von Team Martin. Wer ist das? Das sind 4 Ehepaare, 3 aus Baden-Württemberg und 1 aus Hessen. Das waren meine Frau und ich. Wir haben da mitgearbeitet an diesem Buch. Da sind verschiedene Quellen zusammengeflossen. Wir sind nicht ganz hundertprozentig glücklich mit dem, was die anderen geschrieben haben. An ein paar Stellen hätten wir es gerne verändert und die vielleicht auch das, was wir geschrieben haben, kann sein. Aber da muss man dann einen Konsens finden. Insgesamt stehen wir total zu diesem Buch. Es kostet nur deshalb 1 Euro statt 7,50 €, weil es nicht mehr in der Preisbindung ist, weil es älter als 18 Monate ist. Dann darf man die Bücher im Preis reduzieren, ja? 1 Euro, das ist also ein Schnäppchenpreis, schlagt euch bitte nicht darum, seid geistlich. Ich habe 15 Stück mitgebracht, das sollte eigentlich für jedes Ehepaar reichen. Und wenn es zu wenig sein sollte, dann schicke ich auch noch ein paar mit diesen Toolboxen, auch für 1 Euro. Ja, vor allem junge Ehepaare, es ist sehr offen geschrieben. Wenn ihr das nicht so gut vertragen könnt, dann lasst es lieber liegen. Es ist sehr offen geschrieben. Ich kenne einen Arzt, Dr. Detlef Wagner, er ist Ältester einer großen Gemeinde in der Nähe von Heilbronn. Er rief mich an und sagte, Wilfried, ich habe dieses Buch gelesen. Es liegt von jetzt ab in meiner Praxis. Alle jungen Ehepaare oder Paare, die zu mir kommen, kriegen von mir dieses Buch. Ja? Ältester einer Gemeinde, vielleicht sagt euch das was. Also dieses Buch liegt da draußen. Ja, die zwei haben auch noch mit dem Thema zu tun. Das könnt ihr selber anschauen. Ich will schließen.